Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages und das, was dann geschehen wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. An jenem Tag, da die Sonne verhüllt ist und die Sterne ohne Licht sind und die Berge in Bewegung geraten und höchste irdische Werte verlassen und vergessen werden, und sich das wilde Getier versammelt und die Meere sich aufbäumen und ineinander wogen, und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird, und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden: Warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird und das Feuer der Verdammnis auflodert und das Paradies nahegebracht wird. An jenem Tag wird jedermann wissen, was er sich bereitet hat.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite barstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, den 7. April 2025, gleich dem 18. Badr-Din 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen unsere Erläuterung zur Sure 56, Sure Waria, mit den Versen 20 bis 40 fort und betrachten als erstes die Verse 20 bis 26.
وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنود جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
Und mit Früchten von dem, was sie sich auswählen, und Fleisch von Geflügel von dem, was sie begehren. Und darin sind schöne Gemahlinnen mit großen Augen, gleichwohl verwahrten Perlen in Muschelschalen. Dies als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Weder hören sie darin unbedachte Rede noch Anschuldigung der Sünde, sondern nur den Ausspruch Frieden, Frieden.
Thank you.
Menschen werden am jüngsten Tag in drei Gruppen aufgeteilt. Das sind die Gott Nahestehenden, die Seligen und die Unseligen. Dies haben die vorhergehenden Verse angekündigt. Aber nun geht es in den nachfolgenden Versen um die Gnaden, die Gott denen erweist, die ihm besonders nahestehen. Die leiblichen Freuden für die Paradiesbewohner sind endlos und sie haben uneingeschränkt alles zur Verfügung, was sie sich wünschen. Alle möglichen Früchte und das Fleisch von Tieren, insbesondere zartes Geflügelfleisch. Den Bewohnern der Paradiesgärten leisten die schönsten Gemahlinnen Gesellschaft. Sie sind sittsam und gleich Perlen in der Muschel, bewahrt vor fremdem Zugriff. Im Diesseits gehen die vergnüglichen Versammlungen oft mit Sünde, sinnlosen Dingen und unschönem Gerede einher. Aber im Paradies benutzen seine Bewohner auf ihren prächtigen Versammlungen nur eine angenehme und freundschaftliche Sprache und verspüren bei ihrer Unterhaltung nur noch mehr Sicherheit, Friede und Freundschaft. Es ist zu sehen, erstens, im Paradies stehen den Guten alle Dinge, die Freude und Glück bereiten, zur Verfügung. Sie werden dort für ihre guten Taten auf Erden, ihre Bemühungen, Gott zuliebe und ihre edlen Absichten belohnt und genießen die Gaben des Paradieses. Zweitens, die Paradiesfrauen sind anmutig und schön, jedoch zugleich anständig und sittsam und verbergen ihre Anmut vor den Blicken von Fremden. Drittens, das Paradies ist der Ort des Friedens und des Wohlseins. Dort kann niemand jemanden mit Worten verletzen. Die Paradiesbewohner sprechen nur auf schöne Weise miteinander. Die nächsten 14 Verse sind die Verse 27 bis 40 der Sure Waria, Sure 56.
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
Und die Gefährten der rechten Seite, denen ihre Akte der Taten in die rechte Hand gegeben wird. Was sind die Gefährten von der rechten Seite? Wisst ihr, wie selig sie sind? Sie sind unter dornenlosen Zizifusbäumen und Bananenpalmen mit dicht übereinander gereihten Früchten und langgestreckten beständigem Schatten, an sich aus Wasserfällen ergießendem Wasser, bei vielen Früchten, die weder zu Ende gehen noch jemandem verwehrt sind, und edle Gemahlinnen. Wir haben sie eigens entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll zu ihrem Gemahl und gleichaltrig. Für die Gefährten der rechten Seite eine Schar von den früheren und eine Schar von den späteren, dem Glaubensvolk des letzten Propheten. Nun
Nach den Gott Nahestehenden, welche die besten Plätze im Paradies einnehmen, wird den Gefährten der Rechten das Paradies als Heimstätte verheißen. Gemäß Koran sind die Gefährten der Rechten jene, denen die Akte ihrer Taten in die rechte Hand gegeben wird. Letzteres ist ein Zeichen dafür, dass sie im Jenseits glückselig werden. Auch diese Gruppe kommt im Jenseits in den Genuss von paradiesischen Freuden als Belohnung für ihre Taten im Diesseits. Es erwarten sie Gärten mit vielen Bäumen. Sie können von deren Früchten nehmen und ihren Schatten nutzen. Die paradiesischen Pflanzen und Bäume haben keine Dornen, an denen sie sich verletzen könnten. Zwischen diesen dicht beieinander stehenden Bäumen strömen Wasserfälle und Quellen. Sie zieren diese Gärten und verleihen ihnen noch mehr Schönheit und Frische. Am jüngsten Tage sind die Verbindungen, die zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern im Diesseits bestanden haben, aufgehoben. Jeder erscheint losgelöst von den verwandtschaftlichen Beziehungen vor Gott. Also gibt Gott den Paradiesbewohnern, damit sie nicht alleine sind, Gemahlinnen, und diese sind wunderschön. Wir entnehmen Folgendes. Erstens. Die diesseitigen Gaben können von Natur aus Schaden nehmen und einen Makel aufweisen. Aber die paradiesischen Gaben sind einwandfrei und vergehen nicht. Im Paradies gibt es ständige Gaben in Überfülle und in Reichweite. Sie sind weder zeitlich noch örtlich begrenzt. Zweitens. Im Leben gibt es manchmal Hindernisse für eine Heirat und manch eine Ehe scheitert und es kommt zur Trennung des Ehepaares. Aber im Paradies passen die Ehepaare zusammen. Sie lieben einander und ihre Beziehung wird niemals durch Streit getrübt. Drittens. Nicht nur jene, die den Propheten und den Imamen persönlich begegnet sind, können glückselig werden. Zu jeder Zeit in der Geschichte steht der Weg zur Seligkeit für die Menschen offen, auch in der Zukunft.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Rabbami mit dem Titel Sargashte. Das heißt, verwirrt.
Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, auch heute wollen wir zunächst einmal in Erinnerung rufen, was Sie bei uns in der letzten Woche in dieser Sendereihe gehört haben. Im letzten Beitrag ging es ein weiteres Mal um die Beschreibung von Gestalten aus dem Königsbuch von Ferdowsi. Wir haben Ihnen vom philosophischen König Chosrow berichtet, der seine Macht als König nur dazu nutzen wollte, um das Böse in der Welt auszurotten. Er war nicht gierig nach Macht und einem luxuriösen Leben, und er ging aus dieser Welt ohne körperlichen Tod. Er verschwand mit einigen seiner Gefährten, so berichtet es die Sage, im Nebel.
Größter Feind zeit seines Lebens war Afrosiob von Turan, dem nördlich an Iran grenzenden Land. Auch über diesen bösen König Afrosiob berichteten wir beim letzten Mal. Afrosiob ist der Inbegriff des Bösen und der größte Feind Irans und der Iraner in den Mythen und Sagen.
Wie Sie im Laufe dieser Sendereihe erfahren haben, ist das Hauptthema des Schahnameh die Geschichte Irans und das Auf und Ab im Schicksal dieses Landes. Im Schahnameh gibt es die verschiedenen Abschnitte des mythischen, heroischen und historischen Zeitalters, und die verschiedensten Gestalten werden beschrieben. Könige, Pahlevane und Frauen sind die wichtigsten Charaktere im iranischen Nationalepos, die alle ihre besonderen Eigenschaften, ihr eigenes Verhalten und ihre Überzeugungen besitzen.
Das, was sowohl beim ersten Blick sowie auch beim genauen Hinsehen die Aufmerksamkeit von Schahnameh-Forschern und Wissenschaftlern auf sich zieht, sind die stark hervortretenden Pahlevane. Sie sind die Achse, um die sich im Schahnameh alles dreht, und sie besitzen gegenüber anderen Gestalten dieses Werkes eine besondere Position. Im Schahnameh Ferdowsis sind im ersten Abschnitt, das heißt dem mythischen Zeitalter, König und Pahlevan in einer Person vereinigt, wie zum Beispiel König Feridun, von dem wir zuvor schon berichtet hatten und der sowohl der Herrscher als auch der Pahlevan oder Held war.
Aber im Laufe der Zeit wurde mit der Schwächung der Macht der Könige der Boden für eine immer größere Bedeutung der Pahlevane und die Schaffung der besten Heldengeschichten bereitet. Von der Zeit der Herrschaft Manuchehrs, dem ersten König des heroischen Zeitalters, wurden Herrscher und Helden zwei wichtige Elemente der Staatsordnung, die nebeneinander und miteinander die Angelegenheiten des Volkes erledigten.
Von dieser Zeit an waren die Herrscher zwar die Verkörperung und Beschützer der Einheit verschiedener Völker und Stämme eines Herrschaftsgebietes, aber die Pahlevane hatten neben ihnen eine wichtige Rolle und sie waren die Verbindung des Volkes mit dem König.
Nach der Herrschaftszeit von Manuchehr spielten die Pahlevane sogar die erste Rolle bei der Verwaltung des Staatswesens und ihre Macht ging so weit, dass für die Einsetzung eines Königs ihre Meinung maßgebend war und einige Könige wurden sogar von den Pahlevanen selbst ausgewählt. Als Beispiel können wir Kayqubad erwähnen, der von den Pahlevanen Saul und Rustam als König gewählt wurde. Bei einem Blick ins Schahnameh können wir auch erkennen, dass Herrscher wie Kayxusro und Qavus ihre Größe, ihre Würde und Macht bei den Pahlevanen suchten.
Die besten Pahlevane der iranischen Sagen und Mythen besaßen außer Tapferkeit, Kraft und Verstand auch menschliche Gefühle, das heißt, sie waren gutherzig, empfindsam, gefühlsvoll, zeigten Trauer und Freude, wahrten die Freundschaft und edle Werte, deshalb waren sie sozusagen die Lieblingshelden von Ferdowsi. Der Dichter schenkte diesen Helden eine umso größere Bedeutung und rückte ihre Geschichten weitaus mehr in den Vordergrund. Als Beispiele können wir die Geschichten von Rustam, Saul, Siavash und Esfandiar nennen.
Als Beispiel gemeinsamer Eigenschaften der Pahlevane können wir den Kampf gegen Unterdrückung und Tyrannei und die Suche nach Gerechtigkeit nennen. Pahlevane wie Saul, Rustam und Gudarz waren keine Spielfiguren in den Händen der Könige. Sie haben gegenüber jeglicher Unterdrückung und Ungerechtigkeit, auch wenn sie vom König selbst kamen, Widerstand geleistet. Und sie berieten die Könige, wenn diese auf dumme Gedanken kamen.
Nachdem wir nun die Eigenschaften der Könige und Pahlevane im mythischen und heroischen Zeitalter des Shahnameh kennengelernt haben, wollen wir diesbezüglich auch in den historischen Abschnitt dieses großen Werkes von Ferdowsi hineinschauen. Im historischen Abschnitt des Shahnameh, der die Herrschaftszeit der Sassaniden umfasst, können wir sehen, dass die hervorragenden Eigenschaften, die Ferdowsi bei seinen Lieblingspahlevane betont hatte, schwächer werden. Dieser Abschnitt des iranischen Nationalepos ist also viel nüchterner und realistischer und an die Stelle der edlen Eigenschaften der Charaktere wie Aufrichtigkeit und Edelmut treten Täuschung und List.
Aus der Sicht vieler Ferdowsi-Forscher ist Rustam der hervorragendste und bekannteste Pahlevan des Shahnameh, denn er besaß besonders viele der Eigenschaften, die Ferdowsi mit einem Pahlevan verband. Weitere bekannte Helden sind Siavash und Esfandiar, deren Lebensgeschichten, ihre Tapferkeit und ihr Edelmut den Leser ehrfürchtig werden lassen.
Das Oberhaupt der Pahlevane von Sistan und Sabulistan war Sam. Im Shahnameh wird aber nicht sonderlich von seinen Heldentaten berichtet, nur dass er am Krieg von Salm und Tur, den beiden Söhnen Feridouns, die gegen ihren Bruder Manocher kämpften, teilgenommen hat. Von größerem Interesse ist hingegen sein Verhalten nach der Geburt seines Sohnes Saal. Die schneeweißen Haare seines Sohnes bei der Geburt verwirrten und verängstigten ihn, denn er sah sie als böses Omen und setzte den Sohn im Gebirge aus. Nach Jahren bereute Sam seine Tat und suchte seinen Sohn, um das Unrecht wieder gut zu machen.
Saul nun wiederum gehört zu den hervorragendsten Figuren des Shahnameh Ferdowsis. Er hat ein langes Leben und ein noch längeres Leben als er hatte nur Simurgh, der mythische Riesenvogel, der Saul im Gebirge in seinem Nest aufzog. Saul ist die einzige Gestalt und der einzige Pahlevan im Shahnameh, in dessen Verhalten und Worten man keinen Fehler findet. Er ist ein Symbol sowohl für Vernunft und Weisheit der Pahlevane, sowie auch für Erkenntnisse und instinktiven Scharfsinn, die er von Simurgh erworben hat. Saul ist also der Zögling Simurghs und die Geschichte dieser beiden ist eine der interessantesten im Shahnameh Ferdowsis.
In der Geschichte von Saal heißt es also, dass er mit weißen Haaren zur Welt kommt und ihm deshalb der Name Saal gegeben wird, was alt bedeutet. Sein Vater Sam sieht diese weißen Haare als böses Zeichen und er setzt seinen Sohn im Elbosgebirge aus. Den Überzeugungen der Shahnameh-Forscher zufolge geschieht dieser mythische Ortwechsel also, dass Saal im Gebirge ausgesetzt wird und unter großen Härten mit den Jungen des Vogels Simurgh aufwächst, um dessen außergewöhnliche und mythische Kräfte zum Vorschein zu bringen.
Saul ist ein weiser und besonnener Held. Sein gut trainierter Verstand und sein Scharfsinn, der ihm durch das Aufwachsen beim Vogel Simurgh zu eigen wurde, werden durch die exakte und tiefgreifende Beantwortung der Fragen, die ihm die Priester und Astrologen stellen, deutlich. Bei Kriegen und Kämpfen ist Saul nicht sonderlich anwesend, denn seine Weisheit steht im Dienste der Pahlevane und Könige. Als Kay Corvus vom Dämonen gefangen worden war, fiel ihm Saul ein, und jetzt erst begriff er dessen tiefgründige Worte. Im Schachname lautet das folgendermaßen.
چو از پندهای تو یاد آورم، همی از جگر سرد باد آورم. نرفتم به گفتار تو هوشمند، ز کم دانشی بر من آمد گزند.
Und auf Deutsch:
Wenn deinem Rat erinnere ich, dann kommt die Reue über mich. Deine klugen Worte verschmähte ich. Meine Dummheit brachte nur Schaden für mich.
Saul ist auch ein ruhiger und gefasster Mensch, und es kommt so gut wie nie vor, dass er seine Fassung verliert und die Gefühle über ihn siegen. Selbst dann, als sein Stiefbruder Shokot Rostam in eine Falle lockt, gibt er seine Vernunft und sein Urteilsvermögen nicht aus der Hand. Saul ist immer um das Wohlergehen der Gemeinschaft bemüht, und im gesamten Schahnameh kann man keine Stelle finden, in der er auf persönlichen oder familiären Vorteil aus wäre.
Als König Corvus in der Gefangenschaft des Dämonen war, bietet Saul seinen Sohn Rustam die gefährliche Aufgabe der Befreiung zu übernehmen. Und als Rustam sich dieser Aufgabe stellt, sieht Saul dies als nur natürlich an und ist sogar überzeugt davon, dass Gott seinen Sohn Rustam für derartige Herausforderungen geschaffen hat. Im Schahnameh Ferdosis stehen die Pahlevane immer im Dienste der Menschen und der Gemeinschaft. Im Schahnameh heißt es dazu:
همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانید پروردگار.
Und auf Deutsch bedeutet das sinngemäß: genau um dieses Schicksals willen hat der Schöpfer dich geschaffen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Me'raj Muhammadi mit dem Titel Khatere To.
چه تاریک غروبم، چه بدرنگ شب من، تو این دنیا کسی نیست بسازه با دل من، تو که بودی جای من بود روی گل و روی شبنم، تو که رفتی جای من شد کنج سایه های ماتم، تو که بودی جای من بود روی گل و روی شبنم، تو که رفتی جای من شد کنج سایه های ماتم، کنج سایه های ماتم. بزا تا ابر چشمان فقط بارون یادگاره، بذار تا ابر چشمان
چشمات تو ذهنم یا نگاره تو ذهنم یا نگاره توی جاده حقیقت منو تنها جا گذاشتی رفتی اما تو دل من تو همیشه زنده هستی تو همیشه زنده هستی رنگ شب من تو این دنیا کسی نیست بسازه با دل من تو که بودی جای من بود روی گل و روی شبنم تو که رفتی جای من شد کنج سایه های ماتم تو که بودی جای من بود روی گل و روی شبنم تو که رفتی جای من شد کنج سایه های ماتم کنج سایه های ماتم بذار تا ابر چشمام فقط بارون بباره هنوزم رنگ چشمام ذهنم یادگاره بذار تا آب چشمام فقط بارون بباره هنوزم رنگ چشمات تو ذهنم یادگاره تو ذهنم یادگاره توی جاده حقیقت تنها جا گذاشتی رفتی اما تو دل من تو همیشه زنده هستی تو همیشه زنده هستی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Teil unserer Reihe über die Menschenrechte im Islam. Heutzutage ist sehr viel von den Menschenrechten die Rede. Die allgemeine Prägung von Menschenrechtsprotokollen und Abkommen wurde schon von vielen Kritikern beanstandet. Denn diese Abmachungen wurden aufgrund einer einseitigen Betrachtung des Menschen getroffen und reichen nicht aus. Außerdem bleiben viele Verträge über die Menschenrechte nicht mehr als schöne Sprüche und wurden nicht umgesetzt. Juristische Persönlichkeiten und Planer fordern, dass die Menschenrechte so umschrieben werden, dass alle verschiedenen Seiten des Menschen berücksichtigt und neben diesen Rechten auch die Pflichten festgelegt werden. Es leuchtet ein, dass wenn der Mensch sich keiner Instanz gegenüber für verantwortlich hält, auch nicht den wahren Sinn seiner Rechte nachvollziehen kann. Während dieser Serie die eine kleine Zusammenfassung über die Menschenrechte aus islamischer Sicht war, wurde versucht nahezubringen, dass die islamischen Rechte auf der Würde des Menschen aufbauen. Rechte und Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaft richten sich hierbei nach den aus Gottes Sicht richtigen Grundlagen. Falsche Wertmaßstäbe, die sich nach Rassen und ethnischer Herkunft richten, werden abgelehnt und die Menschen, egal welcher Hautfarbe, als ein Ganzes gesehen, von denen jeder das einzige wahre Privileg besitzen kann, stärker im Glauben und gottesfürchtiger zu sein. Der Islam lenkt die Beantwortung der Bedürfnisse des Menschen in ausgeglichene logische Bahnen. Imam Ali ibn Hussein, auch unter dem Namen Imam Sajjad bekannt, hinterließ uns unter anderem ein Werk über die Rechte. Imam Sajjad alaihi salam ist der Großenkel des Propheten Gottes sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Angesichts der herrschenden Unterdrückung zu seiner Zeit hat er das islamische Wissen in seinen Gebeten weitervermittelt. Seine Gebetssammlung ist als Sahife Sajjadiyye bekannt. Seine Rechtslehren hat Imam Sajjad im Risala Huquq niedergeschrieben, nämlich der Rechtsabhandlung, die wir in unserem Beitrag immer wieder herangezogen haben. In dieser Abhandlung werden 50 Rechte beschrieben und wir haben sie, liebe Hörer, in 50 Beiträgen mit diesen näher bekannt gemacht. Imam Sajjad weist in dieser Abhandlung auf wichtige elementare Feinheiten hin, die für die Beziehungen zwischen den Menschen wichtig sind und sagt, dass deren Beachtung die Mindestvoraussetzung für ein intaktes Leben ist.
In Wahrheit trägt die Rechtsabhandlung dieses Imams alaihi salam angesichts der wichtigen Rolle, die moralische Maßstäbe und Regeln in der Gesellschaft spielend, entscheidend zur Prägung der Moral der Menschen bei. Imam Sajjad hat in der Einleitung zu seiner Rechtsabhandlung daher geschrieben: Gott erbarme sich deiner. Wisse, dass Gott der Mächtige ist, der in jeder Lage und zu jeder Zeit über dich herrscht, für dich Pflichten festgelegt hat, die alle deine Organe und Gliedmaßen betreffen und jede Art des Handelns und Redens gegenüber Gott und dir selber, anderen und allgemein allen Gruppen der Gesellschaft gegenüber mit einbezieht. Aus diesem Grund mahnt Imam Sajjad die Menschen, dass Gott, der Schöpfer des Menschen und der gesamten Daseinswelt, ein Recht ihm gegenüber hat. Das wichtigste Recht Gottes gegenüber dem Mensch ist, dass der Mensch ihn anbetet und ihm dient und sich ausschließlich aufgrund von Erkenntnis und Liebe ihm zuwendet. Die Segensgaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat, wie die einzelnen Bestandteile und Organe des Körpers, von den Gliedmaßen bis zu den Augen und Ohren, besitzen ebenso Rechte, die der Mensch gemäß dem Islam beachten muss. Zum Beispiel besteht das Recht der menschlichen Hand darin, dass wir sie nicht für Abwegiges tun oder für eine Sünde und ein Vergehen einsetzen und sie nicht besüdeln oder für Diebstahl missbrauchen. Imam Sajjad alaihi salam hat auch für die sozialen Beziehungen des Menschen Rechte genannt und viele von diesen beachten wir Menschen überhaupt nicht. Zum Beispiel sind sehr viele Menschen heute egozentrisch, das heißt, nur wenige beachten die Rechte ihrer Freunde, Nachbarn und so weiter. Imam Sajjad jedoch sagt, dass der Mensch die Pflicht hat, seine Nachbarn und Freunde gut zu behandeln und ihnen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ein Hörer schrieb im Zusammenhang mit unserem Programm: Ich freue mich und empfinde Zuversicht, dass die religiösen Vorbilder auch nicht die geringste unserer Handlungen vergessen und alle Punkte bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen berücksichtigt haben. Er schrieb weiter: Imam Sajjad alaihi salam hat durch die Erklärung dieser Rechte die Voraussetzungen für ein sinnvolles und auf ein hohes Ziel ausgerichtetes Leben geschaffen und lehrt uns Freundschaft und Liebe. Imam Sajjad hat auch die Wiederbelebung von Rechten und der richtigen Heranformung des Menschen in der Praxis vorgelegt. Der Islam lehnt die Versklavung des Menschen ab, jedoch gab es zu jener Zeit noch Reste von Sklaventum. Zur Befreiung der Sklaven von ihrem sehr leidvollen Leben hat Imam Sajjad sie ihren Besitzern abgekauft und sie eine Zeit lang bei sich behalten, um sie zu lehren. Danach ließ er sie ganz frei. Einige der Sklaven, die er freiließ, haben, wie die Geschichte bezeugt, hohe menschliche Stufen erreicht und wurden sogar zu wichtigen Gelehrten. Sie haben nach ihrer Freilassung ihren Kontakt zu dem Imam beibehalten, um sich weiteres Wissen bei ihm anzueignen. Imam Sajjad hat mit diesen Maßnahmen menschenfreundliche Ziele vor Augen gehabt und wollte die Menschen charakterlich veredeln. Abschließend hoffen wir, dass wir die Lehren der geläuterten auserwählten Führer in unserem Leben anwenden und die guten Früchte dieser Lehre ernten können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Allah.